Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Sind für mich diese sogenannten Leuchtturm-Kitas, die mit ihrer Leuchtkraft genau die Bedingungen schaffen, in denen Kinder wachsen und strahlen können, nicht die pädagogischen Fachkräfte, sondern wirklich die Kinder im Fokus sind.
Ja, also einfach mal zu fragen, wie stellt ihr euch Kita vor? Wie soll das heute sein? Und dann miteinander zu schauen, was entwickelt sich da?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist die 12. Podcast-Folge in diesem Jahr 2023, also unsere Abschlussfolge. Und in dieser Folge möchten wir uns mit der ja bereits angetretenen und weiter fortgeführten Veränderung beschäftigen. Es geht um die Kita. Revolution, Kita, Evolution. Denn die Orte, an denen Kinder außerfamiliär begleitet werden, variieren im Hinblick auf ihre Qualität in Deutschland noch sehr stark. Und ihr gemeinsames Ziel ist es unter anderem, dass Kinder glücklich und sicher aufwachsen können. Doch bedauerlicherweise sind wir, und das zeigen aktuelle Studien, das zeigen auch vergangene Podcast-Folgen, das zeigt die Praxis, sind wir noch weit davon entfernt, überall einheitlich solche sicheren Umgebungen für Kinder zu schaffen. Eines wird und wurde immer wieder deutlich, es braucht Veränderung in der Kita-Welt. Und es ist spürbar, dass da so eine Energie herrscht. Viele Fachkräfte, die ganz, ganz motiviert sind, diese Veränderung voranzubringen für die Kinder, im Sinne der Kinder. Mit dem Buch, kürzlich erschienen im Herder Verlag, Kita Revolution, Zeit für Veränderung, haben 9 Autoren und Autorinnen in 9 lebendigen Kapiteln dazu aufgerufen, eine bessere Welt für Kinder, Familien und auch für uns Fachkräfte zu erschaffen. So schreibt beispielsweise Laura Henriette Grimm. Anna Noss sagt, dass wir den Stein ins Rollen bringen müssen, denn wenn du etwas veränderst, verändert sich alles. Pädagogin und Autorin Lea Wedewart lädt dazu ein, das eigene Handeln zu reflektieren und Vorbild zu sein. Und Hanna Vassiliadis meint, dass wir doch besser mal einen Gang zurückschalten sollten und mehr Gelassenheit üben. Wer Finger hat eine lange Wunschliste im Gepäck, damit Kitas zu sicheren Orten für Kinder werden. Und ich selbst schrieb eingangs darüber, wie wichtig es ist, sich als Fachkraft immer wieder selbst zu reflektieren und der Frage nachzugehen, wie will ich als Fachkraft sein und wäre ich selbst gern Kind in meiner Gruppe? Neben den genannten Autorinnen bereichern auch 2 Autoren das Buch. Sebastian Lisowski mit dem Kapitel »Doch, du kannst« und Hergen Sasse zur Selbstfürsorge. Um über diese Themen zu sprechen, haben wir die beiden Autoren zum heutigen Gespräch eingeladen. Sebastian Lisowski ist Kindheitspädagoge, Dozent, Mentor und pädagogischer Fachberater und Hergen Sasse begleitet Fachkräfte im Bereich Konflikttraining, ist Konflikt- und Deeskalationstrainer und Fachpädagoge für Konfliktkommunikation. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ist übrigens das erste Gespräch in diesem Rahmen mit 2 Personen. Das freut mich besonders. Ja, herzlich willkommen, ihr beide. Genau, lasst uns gleich direkt einsteigen mit diesem großen Thema, worüber wir ja auch beim Fachtag in Herder, im Herder Verlag, aber in Freiburg sprechen durften. Warum meint ihr, ist es Zeit für eine Evolution oder Revolution? Sebastian, was meinst du? Warum sind wir an dem Punkt angelangt, dass es unbedingt sein muss?
Ach, ich denke, das ist so vielfältig, dass es in der Kürze wahrscheinlich gar nicht etablieren kann. Aber Ilse hat es ja in ihrem Buch Kita-Kollaps schon mal ganz gut auf einer ganz anderen Ebene, auf der politischen Ebene verdeutlicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich vor allem auch nach der Pandemie, wo wir uns sehr, sehr selbst überlassen wurden, wo wir sehr, sehr viel Zeit mit uns selbst zu tun hatten, auch diese Selbstbeschäftigung mit uns selber sehr in unsere Praxis mitgenommen haben und dadurch oft vergessen, weswegen wir diesen Beruf, diesen so wertvollen Beruf eigentlich noch machen, dass wir ihn für die Kinder machen, für die Zukunft von morgen machen und wir so sehr in unserem Selbst, in unserer Auseinandersetzung mit unserem Selbst so sehr stecken geblieben sind, dass es da wieder die Evolution von innen heraus bedarf. Also die Revolution im Außen, das hat Ilse schon gut vorangetrieben, das darf auch auf politischer Ebene weiter passieren. Und wir sollten auf jeden Fall die Evolution von innen heraus, aus dem System heraus wieder in ein offenes Miteinander und für die Kinder vor allem schaffen.
Ach, spannend, auch nochmal den Bogen zu spannen zur Pandemie, was das mit uns gemacht hat. Hergen, was meinst du? Hast du noch eine Idee dazu?
Ich habe gerade überlegt und ich habe gedacht, so, ich weiß gar nicht, ob jetzt der Zeitpunkt ist. Der war eigentlich schon auch vor 15 Jahren, als ich angefangen habe im sozialen Bereich. Ich habe so den Eindruck, dass das nie so richtig losgegangen ist. Also ich denke einfach so an so Sätze wie, man muss andere zu ihrem Glück zwingen. Ne? Also dass wir da mal gucken, wie wir eine Gleichwürdigkeit auch herstellen können miteinander. Und ich glaube, das ist ein Problem, was jetzt nicht erst seit den letzten 2 Jahren und sicherlich pandemiebedingt ganz viel dazu beigetragen hat und auch schon davor extrem notwendig gewesen wäre. Also glaube ich, machen wir das, was überfällig ist. Wir sagen jetzt, spätestens jetzt. Ne? Also ich fand es ganz schön, dass es diesen Impuls gab, mal zu sagen, jetzt machen wir mal eine Kita-Revolution. Also, dass es einfach mal so einen Namen bekommen hat auch, ne? Das war ja bis dahin, waren alle mal so ein bisschen murrig, knurrig und sagten, okay, da läuft einiges schief. Aber so eine richtige Kita-Revolution, das hat ja gedauert, ne? Also, ich habe den Begriff vorher so noch nicht gehört zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, ich glaube aber schon, dass es, der Bedarf war auch schon viel früher da, gar keine Frage. Und doch hatte ich das Gefühl, dass wir vor der Pandemie schon sehr große Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Zumindest hat sich so bei mir in der Praxis so angefühlt. Und gefühlt hat uns einfach die Pandemie nochmal so in die Steinzeit zurückgeschmissen, wo wir im Urschleim einfach immer wieder ansetzen dürfen, müssen und können. Und das ist halt, wo ich sage, es bedarf einfach dieser Evolution. Und ich glaube, allem voran, dass wir da bei den pädagogischen Fachkräften ansetzen, ihnen Mut schenken, sie unterstützen und sie zur Selbstreflexion anregen, ist genau der Weg, den wir dabei gehen dürfen. Und dass es dann Unterstützung vielleicht im Außen noch geben kann, darf und soll und muss, ne, ist, glaube ich, nochmal auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, aber unabdinglich.
Also wäre es jetzt wie so ein Moment, wir drücken so einen Startknopf und wir haben es ja auch zusammen in Freiburg erlebt, so irgendwie hat sich das auch so total lebendig angefühlt, ne? So wie ein, ja, jetzt ist doch endlich Zeit und auch das Publikum, die Menschen, die vor Ort waren, waren ja auch so voller Feuer und Flamme. Und wenn wir jetzt diesen Startknopf drücken oder vielleicht vor kurzem gedrückt haben, was meint ihr, wie kann das jetzt aussehen, wie kann es weitergehen, dass wir wirklich etwas verändern?
Am Ball bleiben. Einfach am Ball bleiben, in der Präsenz bleiben, immer wieder Unterstützung anbieten, immer wieder auch Dinge aufzeigen. Weil wenn wir uns jetzt darauf ausruhen, dass wir sagen, wir haben den Start gedrückt und hoffen, dass das jetzt ein Selbstläufer wird, ich glaube, dann läuft das irgendwann aus wie so ein Auto im Leerlauf und dann bleibt das irgendwann stehen.
Ja, und ich finde Abgucken nochmal wichtig. Das, was wir in der Schule nie durften, bei anderen mal zu gucken, wie macht ihr das? Sich zu vernetzen, mal hinzuschauen, hinzuhören und nicht nur das und auch die Kinder mit einzubeziehen. Ne? Also einfach mal zu fragen, wie stellt ihr euch Kita vor? Wie soll das heute sein? Und dann miteinander zu schauen, was entwickelt sich da? Und gleichzeitig dieser Punkt wirklich abzuschauen, wie andere das machen, die sagen, bei uns läuft das schon richtig gut. Das finde ich halt so wertvoll, ne? Also, wen gibt es da? Und gut, da muss man natürlich wieder Recherchearbeit leisten. Aber es gibt sie ja, ne? Also, es gibt ja die Kitas, in denen auch wir gerne mal wären, sozusagen, oder zu Besuch sind. Und das ist einfach schön. Also, das geht auch im jetzigen Zustand schon, ne? Ja. Es könnte immer besser sein. Also, ich glaube schon, dass es, wenn es um Gelder geht und so weiter, ja, das könnte, das darf, das muss auch besser werden. Und trotzdem schaffen die Kitas was mit dem Rahmen, der jetzt da ist, den ich beachtlich finde. Ne?
Und da, du sprichst etwas ganz Wichtiges an. Das sind für mich diese sogenannten Leuchtturm-Kitas, die mit ihrer Leuchtkraft genau die Bedingungen schaffen, in denen Kinder wachsen und strahlen können. Nicht die pädagogischen Fachkräfte, sondern wirklich die Kinder im Fokus sind und sie sich ihrer eigenen Profession und auch der Qualität ihrer Arbeit bewusst sind. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt in den einzelnen Bundesländern, oder nicht in allen, aber in einigen, die Möglichkeit, Konsultationskitas zu den unterschiedlichsten Themenbereichen aufzusuchen. Die findet man dann meistens im Internet, in Social Media. Und es gibt diese Menschen, die wollen etwas ändern und die fangen in ihrem Wirkungskreis an. Und dann gibt es auch die Kita-Fachkräfteverbände, die jetzt zunehmend in, auch nicht in allen Bundesländern aktuell, aber in vielen, ich glaube über die Hälfte mittlerweile, gut am Wachsen sind und sich eben auf einer anderen Ebene, nicht wie Gewerkschaften, sondern wirklich auf politischer Ebene und meistens von Fachkräften betrieben, die noch in der Praxis tätig sind, Leitungen, Fachberater und, die genau auf diese ganzen Dinge verweisen und versuchen, eine Veränderung hervorzurufen. Und als unsere Aufgabe als Dozenten, ich mir auch, Herrn, du bist ja auch in vielen Teams drin und auch du wirst ja sicherlich das ein oder andere Team kennenlernen, wo du sagst, Wahnsinn, ihr macht das doch hier. Und da sehe ich uns als Multiplikator dieser Einrichtung zu sagen, hey, wir müssen diese Einrichtung hervorheben, ne, sie nicht als Einhorn darzustellen, sondern aber zu sagen, es gibt diese Leute, es gibt diese Menschen und diese Einrichtungen für Kinder, die genau diese Evolution bereits betreiben, von innen heraus.
Also wegzukommen von dem, was alles nicht geht, hin zu dem, was geht und wo können wir hingucken und wo können wir auch einfach Vorbilder, ich sag mal fast nutzen, uns mit ihnen zusammenschließen und zu sagen, hey, wie machst du das? Ja. Wie macht ihr das? Wie kann es gelingen, ne? Trotz der Rahmenbedingungen, trotz der Finanzen, die da sind, ein anderes Miteinander zu gestalten.
Und ich muss da auch echt, da muss ich ein bisschen schmunzeln, als du das sagtest, Sebastian. Da war ich letztens tatsächlich in so einem Team, also so, bei so einem Träger, und da habe ich so ein Training gemacht und wollte einfach, ich stelle dann immer oft so die Person da im Team, die halt übergriffig ist und ihr müsst jetzt mit mir umgehen. Und ich war traurig danach. Also ich hatte keine Chance, übergriffiges Verhalten zu rechtfertigen, weil die so klar waren, weil die so stabil waren als Team, dass ich echt gedacht habe, so, Mann, was mache ich hier so? Also ich hab keinen Einfluss mehr mit meiner Übung hier, weil die sind so super sicher in dem, was sie machen. Und das hat mich natürlich glücklich gemacht im Nachhinein. In dem Moment natürlich ein bisschen traurig, weil ich hätte gerne geübt miteinander. Das war nicht möglich. Also die gibt es wirklich, die dann echt sagen, also wenn ich dann so mit Beispielen komme, dass sie sagen, das gibt's hier nicht. Also das wäre gar keine Option, sich so zu verhalten. Da denke ich, oh, okay, das habe ich sonst in der Klarheit noch nicht gehört. Deswegen war ich sehr überrascht. Ne? Es ging da um den stillen Stuhl und eine Fachkraft, die dann das mit dem Kind alleine durchziehen wollte. Den Part hatte ich, aber das wäre da unmöglich gewesen, tatsächlich. Das fand ich richtig schön. Also das nochmal so reflektiert zu bekommen auch, ne?
Und ich glaube, das ist so dieses große, was ich auch sehe, diese Diskrepanz zwischen den Einrichtungen, zwischen den Arbeiten und das ein und dasselbe Kind in verschiedenen Einrichtungen irgendwie in einer Form eine andere Kindheit genießen würde. Und ich denke, das ist so mein großes, was aufhören darf, dass alle Kinder eine ähnliche Chance haben zu wachsen und sich sicher und wohl zu fühlen an einem Ort. Und dass das nicht dem Glück überlassen werden kann, wo es in die Kita geht. Ne? Bei dem einen gibt es das, bei dem anderen nicht. Die anderen stehen auf dem Stand und andere bewegen sich auf einem anderen. Und da wünsche ich mir so eine Angleichung. Ja, Sebastian, du schreibst doch, wir sollten aufhören, nach Schuldigen zu suchen. Denn nur so können wir wirklich etwas verändern. Also weg mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern wirklich ja in die Veränderung zu kommen. Was wäre aus deiner Sicht ein wichtiger oder was wären wichtige Schritte?
Wie sagt man denn so schön, ein Finger zeigt auf den anderen, drei andere Finger zeigen auf dich. Ne? Also da geht's eben los. Es ist einfach immer, den Schuldigen im Außen zu suchen. Was mir einfach fehlt, ist diese Selbstverantwortung, dieses Selbstbewusstsein, auch Verantwortung über die Situation, Kontrolle wieder über die Situation zu erlangen, in der ich mich befinde. Es gibt natürlich Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Der erste Schritt wäre für mich, erstmal wirklich zu gucken, was ist es denn, was mich wirklich in der Situation stört? Ist es etwas, was mich persönlich betrifft, was mich vielleicht in Anführungszeichen triggert, was ich selbst in der Kindheit erlebt habe? Also biografisches Arbeiten ist ein Aspekt. Das andere sind für mich Werte und Bedürfnisse. Also welcher Wert oder gegen welchen Wert steht diese Situation gerade? Also welchen Wert kann ich nicht ausleben und welches Bedürfnis dahinter steht? Und ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne eine kleine Methode mit an die Hand geben, die mir sehr, sehr hilft in meinem Wirken, weil wenn eine Situation herausfordernd ist oder ganz viel auf einmal kommt, dann beschäftigen wir uns mit all diesen Themen in unserem Kopf oft zeitgleich und das können wir gar nicht bewerkstelligen. Ich nenne es liebevoll, ich habe dafür keinen Begriff, ich nenne es aber die Kontrollanalyse. Ich schreibe alle Begrifflichkeiten auf ein Blatt Papier, die mich gerade beschäftigen und streiche dann jeden Begriff, den ich selber in meinem Handlungs- und Wirkungskreis nicht beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich das Beispiel habe, Personalmangel, kann ich gleich durchstreichen, weil ich weiß, ich persönlich habe keine Handhabe über die Personalsituation. Das ist ein politisches Problem, es ist was ganz anderes. Die Leute fehlen einfach an allen Ecken. Also brauche ich mich darüber, da brauche ich meine Energie, meine Gedankenenergie nicht darauf verschwenden und kann gucken, okay, der Alltag läuft schwierig. Okay, wie kann ich den Alltag neu strukturieren? Was muss ich machen? Und kann dann meine Energie nutzen, um wirklich das zu verändern oder das anzugehen, was in meinem Wirkungskreis steckt. Anstatt mich über Dinge zu beschweren, die ich sowieso erstmal per se nicht ändern kann. Und die wird es immer in unserem Leben geben. Doch es gibt auch ganz, ganz viele Dinge, die wir sofort mit auch nur kleinen Stellschrauben in unserem Hier und Jetzt ändern können. Und das ist ein Bewusstsein und eine Haltung, die wir einfach entwickeln dürfen an der Stelle und vielleicht auch, sag ich mal, an der Stelle müssen. Weil sonst sind wir immer wieder in dieser Endlosspirale des Tals der Tränen und wir kommen da nicht mehr raus, weil wir immer die Verantwortung im Außen suchen. Wir wollen immer die Lösung im Außen und dann wird uns eine Lösung gegeben und dann ist es nicht die richtige Lösung. Ja, warum? Wie kann es denn die richtige Lösung sein, wenn sie von außen, von Dozenten, von Fachberatern, von Trägern, von Politik gegeben wird, wenn sie aber nicht auf unsere Situation angepasst ist? Und das können nur wir selber für uns im Miteinander, also in unserem Team, in unserem direkten Wirkungskreis gemeinsam herausfinden, was das Richtige für uns ist. Nur weil es bei mir funktioniert hat, heißt das nicht, dass es bei dem anderen auch funktionieren muss.
Also die kleinen Stellschrauben, an denen wir selbst drehen können und die dann unseren Alltag einfach wieder ein ganzes Stück lebendiger machen, leichter machen. Und ich höre auch wieder ganz klar, was geht und nicht, was geht nicht. Also uns Richtig. Darauf zu fokussieren, wo habe ich Möglichkeiten der Veränderung. Und gleichzeitig aber auch zu schauen, wo sind dennoch Grenzen? Ne? Herr, du bist in vielen Einrichtungen zum Thema der Konflikte. Du wirst geholt, wenn es brennt, wenn es wirklich schon ein bisschen komplizierter ist. So habe ich dich verstanden. Und im Buch schreibst du über Selbstfürsorge und auch im Sinne der Grenzsetzung. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Feld eben für unsere pädagogische Arbeit, sich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, und ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, hast du auch viele Visionen für die Kita-Welt, für die Zukunft, brennst für viele Themen.
Ja, das ist so ein bisschen jetzt inspiriert durch Sebastian, was du gesagt hattest. Ich glaube, die kurzen und langen Prozesse voneinander zu trennen, ist wichtig. Du sagtest gerade, ich komme in Kitas. Genau, also nicht nur, wenn es brennt, zum Glück. Das wäre total blödes Arbeiten, muss ich sagen. Also wenn es immer nur brennt, sondern es gibt ja auch Kitas, die einfach leuchten, wie gesagt. Die sind super konfliktstark und die wollen sich dann noch weiterentwickeln. Ne? Und es sind tatsächlich ja häufiger die Kitas, die es bräuchten, die sich nicht melden. Ne? Also das muss man ja auch nochmal sagen, gerade da, wo halt Bedarf wäre, wird da manchmal auch nicht gesehen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber kurze von langen Prozessen unterscheiden. Und ich glaube nämlich, weil dieses Personalmangel-Ding und politisches Ebene, da möchte ich mal rauf, weil es ja auch um die eigene Grenze geht. Kann ich unter Personalmangel gut arbeiten? Langfristig kann ich natürlich eine Leuchtturm-Kita aufbauen mit einer Teamkultur, die wirklich alle stärkt, die alle begeistert. Und die Erfahrung, die wir auch auf dem Fachtag gemacht haben, ist, dass, was ja auch Träger und Trägerinnen zurückgemeldet haben, wenn wir gut für unsere Mitarbeitenden sorgen und wenn wir ein gutes Teamklima schaffen, dann ist es anziehend, also hat eine magnetische Wirkung für andere Fachkräfte, die quasi es satt sind auch und müde sind, in Kitas zu arbeiten, die total gegen ihre Werte gehen. Und das finde ich halt wieder so krass, dann auch rückgemeldet zu bekommen, dass es teilweise Prozesse von nur 1-2 Monaten sind, wo sich Kitas auf den Weg machen und dann zum Magneten werden, weil sie es wirklich ernst meinen. Ne? Und das spricht sich rum. Und das sind nicht unbedingt Orte, in denen irgendwie so eine Großstadt, also ihr wisst, was ich meine, viele Fachkräfte irgendwie in so einer Großstadt lebend und wir haben eine gute Infrastruktur, sondern auf dem Dorf halt, ne? Wo wir die Infrastruktur wirklich nicht so super ist und wo der Fahrtweg auch mal wirklich länger ist. Das begeistert mich halt schon, ne? Also zu gucken, genau, und das finde ich wichtig, auch zur eigenen Grenze. Kann ich das alles beeinflussen? Wenn nicht, streiche ich es weg. Oder frage, also als Idee jetzt in die Runde hier auch nochmal, setze ich das auf eine andere Liste. Das ist ein größerer Prozess, den ich nicht unbedingt aus dem Auge verliere. Aber mit den kleinen Schritten, Sebastian, wie du gesagt hast, die ich beeinflussen kann, bin ich vielleicht Teil dieses größeren Prozesses und sorge vielleicht für die Attraktivität dieser Kita-Fachkräfte auch. Und vielleicht haben dann Leute Lust, sich auszubilden. Und ne, gegen dieses Mangelproblem anzugehen und zu sagen, ey, in der Kita zu arbeiten ist super. Ist ein total genialer Job, weil ich habe das da und da und da erlebt und ich glaube, das macht Spaß. Ich glaube, wir vergrauen zum Teil halt auch durch diesen Negativfokus, ne, das, was ja so wichtig wäre, was geht halt, ne, zu sehen, durch diesen Negativfokus auch zukünftige Fachkräfte und sagen zum Beispiel im Praktikum sowas wie, überleg dir das gut, ob du im sozialen Bereich arbeiten möchtest oder ob du wirklich Geld verdienen möchtest und ob du was vom Leben haben möchtest, dann geh lieber woanders hin. Das sind ja Aussagen, die treffen soziale Fachkräfte aus Frustration heraus, das verstehe ich. Aber das tut weh halt auch, ne? Das ist auch ehrlich. In dem Moment ist das ehrlich. Für diese Person ist das eine ehrliche Aussage, weil ihre Lebenssituation für sie so wirkt. 100% würde ich unterschreiben. Und trotzdem zu gucken, können wir nicht auch Teil dieser Revolution sein und uns, ne, da selber einbringen. Ja, war jetzt ein bisschen lang, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne?
Ich würde gern den Bogen nochmal zu den Leuchtturmkitas schlagen.
Ja.
Denn die sagen ja auch, und die berichten ja wirklich, also die, die ich kennenlernen durfte, die berichten mir ganz klar, die haben kein Personalproblem.
Genau.
Denn, ja, und das hast du ja auch schon gesagt, ne, man spricht ja immer vom Gesetz der Anziehung. Ne? Also das, was ich lebe, das ziehe ich auch an. Ne? Oder das, was ich mir vorstelle, Affirmationen und so weiter. Also wir sind ja gerade sehr in der Persönlichkeitsentwicklung, sehr spirituell. Aber das darf man nicht unterschätzen. Denn Professionalität und Qualität sind einfach sexy. Und es macht Spaß, so zu arbeiten. Und ich habe in Einrichtungen arbeiten dürfen, die ein hohes Maß an Professionalität und Qualität herangebracht haben, was nicht heißt, dass wir nicht auch Baustellen hatten und dass wir auch unsere Konflikte und unsere Probleme hatten. Wir sind aber anders damit umgegangen. Auch ich habe zu Zeiten gearbeitet, wo ich fast 20 Kinder alleine hatte. Es war nicht schön und es war vielleicht auch nicht ganz so lang, wie es bei manch anderen aktuell mittlerweile ist, weil sich die Situation ja einfach zunehmend zuspitzt. Und doch immer auch diesen positiven Blick in Zukunft. Und wir machen dann, wir gestalten den Tag so, dass er für alle schön ist. Ne? Wie sagst du immer so schön, Hergen, Schönes hat Vorrang. Und dann mal diese Strukturflexibilität wieder an den Tag zu legen und nicht tagesstrukturiert von A nach B zu hechten, ne? Von einem Event zum nächsten oder von einem Tagesstrukturpunkt zum nächsten. Und dabei verlieren wir ja die Verbindung zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und dadurch geht die Beziehung flöten. Und das ist, glaube ich, das darf man nicht vergessen. Und das ist einfach, wenn du Bock hast zu arbeiten und das ausstrahlst, dann kommen diese Leute auch von ganz alleine. Ich meine, hier Saskia Franz, Kita-Leitung aus dem Kirchtal, die sagt zu mir, die hat eine Bewerberliste. Die kann sich vor Bewerbern nicht retten, weil die halt wirklich ganz anders arbeiten, als wie es die breite Masse vielleicht macht. Und das finde ich halt so super spannend. Und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele. Und vor allem ganz viele Träger vergessen das. Und da wünsche ich mir einfach noch mehr Bewusstsein für.
Und ich habe gerade noch mal ganz kurz gedacht, ich weiß nicht, wo der Gedanke herkommt. Wir vergleichen manchmal den sozialen Bereich mit der Wirtschaft und sagen, sowas wird es da nicht geben. Und dann merke ich gerade, dass die Wirtschaft sich extrem wandelt und extrem bedürfnis- und werteorientiert jetzt sucht, weil sie weiß, dass Leute sich nicht mehr bewerben werden, wenn sie am Fließband stehen und einfach nur Dienst nach Vorschrift leisten. War gerade nochmal so ein Gedanke, der hier reinkommt. Ich weiß nicht warum, aber der kam jetzt irgendwie aus diesem, dass es allen gut geht, Schönes hat Vorrang, sagtest du, ne? Und irgendwie setzt sich daraus für mich zusammen, dass der, auch der pädagogische, ich glaube, der Anspruch, weiß ich nicht, ob das jetzt größer ist als früher oder ob man sich früher verrückter gemacht hat, das weiß ich gar nicht. Aber wir haben ja halt, also wir werden ja sehr feinfühlig für Gefühle, für Bedürfnisse, ne? Und haben das selber ja so gar nicht erlebt. Und jetzt den Vergleich zu ziehen, deswegen will ich da nochmal, glaube ich, vorwarnen, in der Wirtschaft wird es das nicht geben. Die merken halt auch, dass Gefühle und Bedürfnisse gerade richtig wichtig sind, ne? Und ich glaube nicht, dass wir davon weniger brauchen. Ich glaube, wir brauchen mehr.
Und vielleicht auch das Schöne und Gute in der Wirtschaft und vielleicht das, was wir jetzt denken, ist einfacher, ne? Wir haben jetzt nicht Kinder, die wir die ganze Zeit begleiten und müssen schwierig, ich sag mal, Schließzeiten oder Nachmittage, Abende, Freiräume, manchmal sogar Wochenenden, um in diese Entwicklung zu gehen. Und was ich so problematisch empfinde, ist, wenn wir einfach schon nicht mehr können, wenn wir in unseren Grenzen sind, dass wir häufig daran sparen, an dem, was uns eigentlich so wichtig und gut tut, Supervision, Fortbildung, Entwicklung, sondern wir halten dann so das Fließband am Laufen, um jetzt wieder auf die Wirtschaft zu gehen, ne? Und das bringt uns aber ja im Endeffekt keine Punkte, sondern wir müssen wirklich einheitlich erkennen, so sehe ich das, nach dem Motto oder nach dem Spruch, den ich gerne nutze, wenn du keine Zeit hast zu meditieren, dann meditiere 2 Stunden. Mache ich nie, aber es ist so ein schönes Sinnbild dafür, zu sagen, wenn wir keine Ressourcen haben, wenn wir die Rahmenbedingungen nicht haben, dann streichen wir zuerst Teamsitzungen, Gespräche, Fallsupervision, Supervision, Fortbildung und genau das wirklich ganz vehement abzulegen und zu sagen, nein, das brauchen wir für die Entwicklung, das brauchen Fachkräfte, um eben auch ihre Ressourcen aufzutanken, um Kraft zu haben, um weiter voranzugehen und nicht einfach nur zu funktionieren, weil dann werden die Tage nicht schöner, sondern dann sind wir abgenutzter. Und um vielleicht auch nochmal eure beiden Punkte so zusammenzubringen, ne, Sebastian, bei dir habe ich verstanden, wir können an diesen kleinen Stellschrauben drehen und das ist das, was die einzelne Person tun kann, um auch zu sagen, hey, da gucke ich jetzt hin, da setze ich meinen Fokus und schaue auf so einen positiven Blick, was kann ich bewirken? Und bei Hergen, bei dir habe ich auch nochmal so verstanden, ja, und die Dinge, die ich rausstreiche, die kann ich vielleicht auch auslagern und die Verantwortung ein Stück weit abgeben und sagen, ja, hier habe ich eine Grenze, aber gleichzeitig braucht die nicht hinten runterfallen, sondern es sind vielleicht andere Personen, Leitung, Träger, denen ich diese dann weitergebe und sage, ja, aber darüber müssen wir uns im Klaren sein, darum müssen wir uns kümmern, wenn wir uns langfristig entwickeln wollen, um eben auch zu einer Kita zu werden, an dem wir alle jeden Tag gerne kommen und miteinander sind.
Ja. Und ich glaube, gerade als du das gesagt hast, wir streichen diese Teamsitzung und solche Dinge, manchmal glaube ich auch, also ich weiß es nicht, aber manchmal glaube ich auch, dass es einfach, weil das, ich sage jetzt mal, einfach nur für viele Gesprächsrunden sind ohne Ergebnis. Also man sitzt da 2 Stunden, alle haben was zu sagen, nachher geht man auseinander ohne Ergebnis und sagt, ach komm, die Runde, die können wir auch streichen. Vielleicht sich da nochmal Ideen zu holen halt, wie man solche Teamsitzungen, wenn man den Eindruck hat, man könnte sie streichen, einfach so wertvoll gestaltet für alle, dass sie auch wirklich schön sind, dass man sagt, auf gar keinen Fall die Teamsitzung streichen. Das ist so ein wichtiger Moment. Also von der Wertigkeit, wie erlebe ich das bei uns im Haus? Kann ich das wirklich streichen oder erlebe ich das als so wertvoll, dass es nicht geht? Vielleicht ist das ein Anzeiger dafür, ne? Dass ich, wenn ich das streichen würde, dass ich noch nicht die Idee habe, wie ich das so nutze, dass es für alle richtig intensiv und schön wird nachher, ne?
Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückspulen zu dem, was du gesagt hattest, von wegen irgendwie, ja, wir haben selber vielleicht diese bedürfnisorientierte Haltung nie selber so richtig erlebt und so weiter. Ich glaube auch, dass es aber die Sehnsucht ist, die ganz tief in uns drin steckt. Und die versuchen wir gerade zu kanalisieren. Und ne, wenn die Wirtschaft vor allem anfängt, genau das umzudenken, da wo wirklich harten Daten, Zahlen, Fakten eigentlich nur gelten, natürlich sind da andere monetäre Möglichkeiten vorhanden. Auch da wird ein Dozent, der kriegt dann vielleicht seine 10.000 Euro Tagessatz. Das wirst du im Bildungsbereich oder im sozialen Sektor aktuell nicht finden. Aber das ist wieder das, was du auch gerade gesagt hast, ne? Die Wertigkeit von dem, wie sehen wir denn dieses System? Wofür sind sie denn da? Und sind es denn wirklich Unterstützungssysteme? Und ich glaube, dieses Bild, das ist immer noch nicht verankert, ne? Sie wollen Unterstützung, aber für so wenig Geld wie möglich. Und da kommen wir wieder an den Punkt, wo ich sage, es ist ganz, ganz wichtig, auch für alle, nicht nur alle pädagogischen Fachkräfte, die auch weiterbilden, sich nicht unter einem gewissen Wert zu verkaufen. Weil wenn wir Bildung haben wollen, wenn wir Unterstützung haben wollen, ne? Wir sind in einem System, wo wir anderen Menschen helfen. Wir wollen aber keine Hilfe annehmen, beziehungsweise wollen Hilfe nur, wenn sie nichts kostet. Und das darf gerne nochmal überdacht werden, denn auch das hat, ne, alles seine Berechtigung und ist unabdinglich, wenn wir von innen heraus eine Evolution starten wollen. Also wenn es diese Außenfaktoren, Unterstützungsfaktoren nicht gibt, dann wird das ganz, ganz schwer für unser Bildungssystem nicht zu wachsen und sich nicht zu verändern. Und das brauchen wir jetzt, ne? Also ich meine, im technischen Sektor rast die Technologie du hast jetzt ein Handy gekauft und gefühlt ist es 3 Tage später schon wieder 5-mal überholt. Das muss es natürlich bei uns nicht sein, denn unser Beruf ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig. Aber auch wir dürfen uns verändern. Ne? Und wir müssen uns verändern. Wir müssen mit der Zeit mitgehen. Sonst würden wir ja auch nicht diesen Aufruf starten, einfach zu sagen, es ist Zeit für eine Veränderung. Und sie darf nicht nur, sondern sie muss jetzt final stattfinden, weil sonst hinken wir weitere 20, 30 Jahre zurück und kommen nicht mehr in das, was einfach die Kinder oder unsere Zukunft von morgen einfach braucht als solides Fundament. Und unsere Zeiten sind so krisenbelastet. Ich meine, sei es die Pandemie, sei es Kriege, die vor unserer Tür stehen, sei es Inflation und, und. Also auf den verschiedensten Ebenen sind nicht nur wir Erwachsenen, sondern auch unsere Kinder sind davon betroffen. Und das macht was. Und wir müssen hinkriegen, dass die Kinder nicht von ihren Namen am Ende der Kita-Zeit schreiben können, sondern wir müssen die krisenfest hinbekommen. Wir müssen gucken, dass wir sie so sozial, emotional gestärkt kriegen, so resilient kriegen, dass die mit den künftigen Herausforderungen, die da sind, auch umgehen können oder zumindest Lösungen finden werden. Aber das können wir nur, wenn wir Fachkräfte hervorbringen und aktuelle Fachkräfte so stärken, um mit den aktuellen Herausforderungen zurechtzukommen.
Ja, aber da muss aber auch der Wandel in die Köpfe, dass man mit den Krisen halt anders umgeht, als wir das aktuell machen. Also ich glaube, wir erziehen ganz gut, wenn wir sagen, dass wir Krisen gewaltvoll kaputt machen wollen und zerstören wollen, dann wäre die Art und Weise häufig noch ganz gut. Wenn wir aber wirklich, wie sagte noch, ich glaube, Pablo Pineda hat das gesagt, das Konzept der Angst, das hat ausgedient, das hat nicht funktioniert, man hat das doch gemerkt jetzt langsam mal, ne? Dass wir jetzt zu dem Konzept der Liebe wechseln und damit halt den Krisen begegnen. Aber ja, und da sage ich wieder, aber das ist noch ein richtig großer Schritt im Moment, ne? Das fehlt mir noch so viel. Und ich glaube im Grunde, genau, wie du sagst, die Menschen, die wir jetzt begleiten, ne, in den Kitas, die lösen in 15, 20, ja, 25 Jahren vielleicht die Kriege dieser Welt, ne? Das ist eine unfassbare Verantwortung, finde ich. Also, wenn man sich das so bewusst macht, das ist krass. Also, wir haben jetzt einen unmittelbaren Einfluss auf den Frieden in der Welt durch unsere Arbeit, ne? Das würde ich so gerne, dass wir das wirklich verstehen, dass das wirklich bei jedem Kind, ne, so ist.
Ja, du sagst da einen Satz, ne? Die Kindheit ist politisch, dass wir das erkennen und dass es so wichtig ist, dass die Gewalt, die wir streuen, wieder Gewalt hervorbringt. Und du sagtest es gerade auch, Sebastian, dass wir ein Miteinander der Liebe kreieren. Das klingt manchmal so, ja, ich würde fast sagen schnulzig, aber das ist es nicht. Denn wir wollen Kinder, die gerne in die Kita gehen, die gerne in die Krippen gehen, die gerne in die außerfamiliäre Betreuung gehen, die sagen, ja, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl. Und dafür brauchen wir Fachkräfte, die eben bereit sind, die stark sind, die das auffangen können. Und vielleicht darf ich da zu einer fast abschließenden Frage übergehen. Was glaubt ihr, wie können wir Fachkräfte unterstützen, jeden Tag die Fachkraft zu sein, die sie sich in ihrer Kindheit gewünscht hätten?
Was können wir tun? Sie ermutigen, ihre Stärken und ihre Ressourcen hervorbringen und nicht immer nur das, was sie nicht können. Also eher Gemeinsamkeiten suchen als das, was uns trennt, glaube ich, oder was uns unterscheidet, ist eine Ding. Und ganz klar die Unterstützung von außen anbieten. Also die Unterstützung ist ja nicht nur bei uns dreien hier in der Runde, sondern wir haben ganz, ganz viele tolle Menschen, die auf den unterschiedlichsten Themenbereichen super Experten sind und ein ganz, ganz tolles menschliches Miteinander vorantreiben. Und die gilt es dann einfach auch mit reinzuholen und einfach in der Reflexion zu unterstützen. Denn Reflexion oder ja, ist einfach das Kernelement. Tut weh, wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt. Und es darf an der Stelle auch wehtun, weil wir da viel aufzuarbeiten haben. Ich glaube, gibt keinen, der nichts aufzuarbeiten hat. Irgendwas haben wir alle. Und das begleitet uns vor allem in der Arbeit mit Menschen. Und ich stecke da immer wieder voll im Prozess mit mir selber.
Ja, interessant. Ich habe das auch so auf meine Rolle übertragen jetzt gerade, weil ich dachte, einfach mal fragen, was braucht ihr? Und dann zu gucken, ja, dass wir auch im fortbildenden Sektor einfach Angebote entwickeln, die sich Fachkräfte gerade sehr wünschen und nicht unbedingt so sehr sagen, wir wissen, was für euch gut ist und das geben wir euch, sondern auch noch mehr hinhören. Und wir haben ja die Möglichkeit, Dinge zu entwickeln. Also das ist ja so der Traum. So arbeiten wir alle zusammen. Wir haben die Zeit für die Entwicklung und das Angebot und Fachkräfte sagen, was sie brauchen, so, damit sie das wirklich gut tun können, was sie tun. Also das ist so der Appell an mich selber gerade, glaube ich. Was kann ich noch tun, um Fachkräfte zu unterstützen? Mhm. Noch mehr mal hinzuhören und nachzufragen, weil dieser Bedarf, das erleben wir alle, ist, wenn wir in der Praxis sind, sich mitzuteilen, mal zu erzählen, wie anstrengend das hier und da ist. Da könnte man wirklich 2 Stunden sitzen und nur zuhören und die Fachkraft würde wahrscheinlich jedem von uns 2 Stunden lang erzählen können, wie belastend das teilweise auch ist, ne? Und wie wichtig dann dieser Raum des Hinhörens da in dem Moment ist, merke ich dann auch krass. Und das kommt natürlich aus meiner Sicht zu kurz. Also wir können uns, genau, Fachkräfte könnten auch, wunderbar, das wäre so ein Wunsch von mir, sich gegenseitig einfach mal so 5 Minuten schenken, in denen sie nur hinhören und möglichst nur nachfragen, um zu verstehen, aber nichts Eigenes reingeben. Und dann wechseln sie. Oh, das ist so schön. Das macht wirklich Spaß.
Also ohne Lösung, ne? Ja. Auch wieder dahin zu, ich sehe dich, ich hole dich auch genau. Da ab, wo du stehst. Und das begegnet mir tatsächlich in den Fortbildungen auch, dass ich denke, ich habe immer so viel im Gepäck, was ich ihnen gerne schenken möchte, wo ich sie stärken möchte. Und letztlich kommt sehr häufig die Rückmeldung, ja, aber das Miteinander, diese kleinen Einheiten des Sprechens, die waren so wertvoll. Und dass auch das sein darf, ne, dass sie sich auch darüber unbedingt austauschen und auch mal ja diesen Ballast loswerden, um dann wieder Energie zu schöpfen, zu sagen, okay, und was machen wir jetzt damit und wie gehen wir jetzt weiter?
Total. Katrin, was würdest du mitgeben? Jetzt habe ich dich überrascht, dass du
jetzt
mir leid,
aber
ich bin sehr interessiert an deinen Gedanken, wenn du da noch einen Gedanken
hast. Ja, ich bin gerade schon bei der nächsten und abschließenden Frage. Ich glaube, deswegen hast du mich gerade wirklich überrascht. Ja. Was ich hingebe, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein ganz großer Mix aus dem, was wir gerade gesagt haben. Also da zu sein, das aufzufangen und was mir auch immer so wichtig ist, eben nicht diesen Schuldigen, nicht diesen Finger zu erheben, sondern wirklich einander mit offenen Armen zu empfangen und zu gucken, wo stehst du und wo kann ich dich mit was abholen. Also ich habe ja auch öfter das Bild des Handwerkskoffers dabei, ne, wo ich immer denke, jede einzelne Person hat so die eigenen Werkzeuge und die sind okay, die sind gut, wie sie sind und gleichzeitig dürfen wir da schauen, welche davon wollen wir weiter nutzen und welche können wir auch ablegen und welche können wir feilen, überarbeiten und anzuerkennen, dass jede Person an einem unterschiedlichen Punkt steht und dafür bereit und offen zu sein. Ja, und dann finde ich tatsächlich auch, wenn man sich selbst die Frage stellt, wärst du gern Kind in deiner Kindergruppe, wärst du gern Kind und was bräuchtest du persönlich dazu oder dafür, um jeden Morgen gerne zu dir zu kommen? So, und das vielleicht wirklich als, ja, so fast so eine Lupe, die wir damit ansetzen und nicht diesen großen Fokus, ne, ich muss das schaffen, sondern vielleicht sind es wirklich runtergebrochen, diese kleinen Sachen. Ich begrüße jedes Kind jeden Morgen mit einem Lächeln und möchte mit jedem Kind jeden Tag einen persönlichen Satz gesprochen haben und eine liebe Geste oder ein liebes Wort gesagt. Also vielleicht sind das auch schon so diese kleinen Sachen, die uns oft helfen und uns rausholen aus dem, ich muss jetzt ein Riesenangebot machen und nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Waldthema und dann machen wir den und den Ausflug wirklich hin zur Entschleunigung und zu diesem Mikrofokus.
Ich würde da gern tatsächlich den Zuhörern und Zuhörerinnen noch eine kleine Methode mitschenken wollen, mitgeben wollen, die genau an das anknüpft, was ihr beide ja auch gesagt habt. Zum einen ist es etwas, wo man zuhört, aber sich auch einfach die Dinge bewusst macht. Und das ist quasi die Methode des Glücksmoments. Das macht eine Kita in Berlin. Das ist auch eine Konsultationskita für positive Pädagogik und sitzt auch ein Teilnehmer in meinem Seminar. Und er hat mir davon erzählt und ich fand das so schön, das möchte ich unbedingt teilen. Und zwar der Glücksmoment. Jeder sucht sich einen Moment in der Woche heraus und teilt den im Team mit. Und die haben für sich eine WhatsApp-Gruppe und schreiben diesen Glücksmoment rein, der so positiv besetzt war. Und darüber gehen sie in den Austausch. Ich würde es gern so adaptieren, dass man diesen Glücksmoment vielleicht in eine Teamsitzung mit reinnimmt und einfach sagt, und dass man sich darüber mal zuhört, was jeder für sich als Glücksmoment empfindet. Und vielleicht fällt es am Anfang noch ein bisschen schwer, aber ich glaube, ne, es ist wie alles. Wenn man es trainiert und wenn man es wiederholt, dann fällt das einem leichter und man kommt wieder in dieses positive Bild seiner eigenen Arbeit. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für Teams sein kann, wenn jeder die Möglichkeit bekommt, seinen ganz persönlichen, ganz individuellen Glücksmoment zu teilen und zu sagen, was das in einen ausgelöst hat. Und die anderen hören zu und man darf selber in den Genuss kommen, von all diesen ganzen Glücksmomenten im Alltag zu erleben. Ich glaube, das kann ganz, ganz toll, eine ganz, ganz tolle Wirkung auf jeden Einzelnen haben.
Und das schärft unseren Blick, ne, diesen positiven Blick. Ich nutze auch gern die rosa Brille, ne, und die nutzen auch einige Teams, wenn wir manchmal so im Negativblick sind und Kinder nur noch, oh, dann ist wieder das passiert hinzu. Wir schauen jetzt mal wirklich durch die rosa Brille und gucken, was kann ich denn alles erkennen, was gerade wundervoll läuft und was bringt dieses Kind mit und was leistet dieses Kind jeden Tag, wo steht dieses Kind und das wieder zu übertragen. Ja, das sind, glaube ich, auch so ganz feine, kleine, fast Angewohnheiten, die wir uns aneignen können. Ja, danke, Sebastian. Ja, und abschließend stelle ich in diesen Podcasts immer die Frage, wenn es von euch zu eurer Arbeit, zu eurem Wirken nichts schriftlich gebe und ihr möchtet aber den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben, einen kleinen, ja, vielleicht einen kleinen Edelstein, Welche wäre das?
Mir fällt das unfassbar schwer, ne? Also tatsächlich jetzt irgendwie so ein Edelstein. Weil klar, wie Sebastian sagte, ich sage gerne, schön, es hat Vorrang. Du sagst die rosa Brille. Dann ne, diese schönen Momente, sich einfach mitzuteilen in so einer Teamsitzung. Ja, ich glaube, wenn wir dazu imstande sind, in jedem Verhalten auch von Menschen noch das Schöne zu sehen, also mindestens das Bedürfnis, also den guten Grund, dann wird so eine Revolution ja auch erst möglich sein. Also wenn wir nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander für etwas kämpfen, ne? Ich glaube, das wäre jetzt so mein Edelstein, weil er mich wirklich trägt auch, ne? Schönes hat Vorrang, trägt mich durch ganz, ganz viele Situationen und entspannt mich unfassbar. Ne, wenn mein Gedankenkarussell angeht, im Negativfokus, dann zu überlegen, und was ist jetzt schön? Und wenn ich nichts finde, dann überlege ich so lange, bis ich diesen einen schönen Edelstein quasi gefunden habe. Und dann geht's mir wieder gut. Also dann kann ich damit auch losgehen. Das andere ist nicht weg, aber das Schöne ist mit dabei. Und das ist so wichtig, ne?
Danke, Herrn. Und der Satz, der trägt viele. Also wie oft habe ich diesen Satz jetzt auch selbst geschenkt bekommen, wenn ich was geteilt habe und gesagt habe, und dann kriege ich auf einmal nur als kleine Antwort per Social Media oder so, Katrin, schön, es hat Vorrang. Ich denke, vielen Dank für die Erinnerung. Also solche Kleinigkeiten tragen, glaube ich, ganz, ganz viele. Ja. Ja, Sebastian, hast du noch eine kleine Idee?
Ich finde Vertrauen ganz wichtig. Ich finde Vertrauen in sich selber, Vertrauen in das, was kommt, ist unglaublich wertvoll und dass eigentlich die Antwort in allem in uns selber liegt. Das ist, auch wenn es schwer manchmal ist zu sehen und zu greifen, aber ich bin mittlerweile ganz fest der Überzeugung, das Leben schenkt uns keine Herausforderung, die wir nicht schaffen können. Denn jede Herausforderung birgt auch ein Learning, ein Wachstumsmoment und das ist, glaube ich, etwas, wird jeder da für sich gucken, was ist denn gerade in der Situation mein Learning? Und aber auch Vertrauen darin zu haben, dass wenn ich im Prozess bleibe und in dem bleibe, was mir wichtig ist, also in dem Fall hoffe ich oder gehe ich davon aus, dass die Arbeit mit den Kindern mir wichtig ist, dass ich dann auch immer eine Lösung für die Kinder finde.
Vielen Dank euch beide für diese, würde ich sagen, sehr positive Pädagogikfolge. Ne? So ein Ausblick auch vielleicht in das Jahr 2024, wo vielleicht auch einige Hörer und Hörerinnen sich so eine kleine Idee machen können. Ja, was möchte ich denn gerne mitnehmen? Was möchte ich gerne auch in das nächste Jahr tragen? Und an welchen kleinen oder großen Schrauben möchte ich gern drehen? Danke euch beiden, dass ihr da gewesen wart und den Zuhörern und Zuhörerinnen danke ich jedes Mal ganz, ganz doll fürs Dabeisein und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.